Olaf Scholz ist Regierungschef. Als deutscher Bundeskanzler gilt er als einer der mächtigsten Männer Europas. Doch diesem mächtigen Mann werden Erinnerungslücken unterstellt. Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft und im Finanzausschuss des Bundestages bot sich dasselbe Bild. Er konnte sich an Sachverhalte nicht erinnern. Das ist vor allem für deutsche Steuerzahler bedauerlich. Die Gedächtnislücken betreffen den Cum-Ex-Skandal, bei dem der Fiskus insgesamt um einen zweistelligen Milliardenbetrag gebracht worden sein soll. Banken hatten Aktiengeschäfte getätigt, die nur einen Sinn hatten, Steuerrückerstattung zu erhalten. Eine dieser Banken ist die Hamburger Warburg Bank. Ihr ehemaliger Chef Christian Olearius stand in Bonn vor Gericht. Das Verfahren wurde in der vergangenen Woche eingestellt. Darüber sprechen wir mit dem Rechtsanwalt Dr. Gerhard Strate. Er hatte Olaf Scholz wegen Falschaussage angezeigt. Herr Strate, guten Tag.
Tag.
Christian Olearius soll in einem Steuerbetrug von über 270 Millionen Euro involviert gewesen sein. Dennoch wurde der Prozess eingestellt. Das wurde begründet mit hohem Blutdruck. Können Sie das dem Laien mal erklären?
Ja, das ist ja eigentlich ganz einfach. Also hoher Blutdruck ist natürlich immer mit Gefahren für Leib und Leben verbunden. Das kann natürlich jeder Arzt konstatieren. Und insofern wundert es einen auch nicht. Also in Strafprozessen taucht es sehr häufig auf, dass Angeklagte, die sich dem Verfahren entziehen wollen, plötzlich hohen Blutdruck haben. Das ist allerdings keine völlig anormale Erscheinung. Menschen in dem Alter von Olearius, der ist jetzt 82 oder auch schon ein bisschen früher, die haben alle jedenfalls jeder zweite hohen Blutdruck. Es muss dann natürlich auch ein Arzt her, also ein Sachverständiger, der dann bescheinigt, ob jetzt tatsächlich dieser hohe Blutdruck auch zur Gefährdung des Lebens führt, vor allen Dingen unter psychischen Belastungen, die ein solcher Prozess natürlich immer mit sich bringt. Hier hat es offenbar Sachverständige gegeben, die das Herrn Olearius bescheinigt haben. Und ein Gericht führt einen Prozess in der Regel nur gegen verhandlungsfähige Angeklagte. Wenn eine Verhandlungsunfähigkeit besteht, die auch dann konstatiert werden kann, wenn der Betreffende hohen Blutdruck hat und unmittelbar vor der Gefahr steht, dass er möglicherweise nicht mehr agieren kann und nicht mehr sich verteidigen kann, da kann das Gericht auch ein Verfahren einstellen wegen Verhandlungsunfähigkeit. Das ist eigentlich alles ganz in Ordnung. Das ist in einem Rechtsstaat durchaus angemessen. Dieser Rechtsstaat wurde natürlich auch angerufen von dem Gericht, was dann das Verfahren eingestellt hat. Und eigentlich könnte man gar nichts dagegen sagen. Aber es ist natürlich die Frage, wieso überhaupt der Prozess gegen Herrn Olearius erst zu diesem Zeitpunkt stattfindet. Die Erkenntnisse, die über die rechtswidrigen Verfahrensweisen der Warburg Bank bestanden, die bestanden eigentlich schon seit wenigstens 2016. Das heißt, es hätte auch damals schon gegen Herrn Olearius ermittelt werden können.
Genau das ist ja auch ein Vorwurf, den die CDU in Hamburg erhebt. Also die CDU in Hamburg ist der Ansicht, dass das Verfahren hätte in Hamburg geführt werden sollen, dann hätte es auch schneller zu einem Abschluss gebracht werden können.
Das ist natürlich richtig konstatiert von der CDU. Nur es setzt natürlich auch eine Staatsanwaltschaft voraus, die auch bereit ist, Ermittlungen zu führen. Das bedeutet auch mal Durchsuchungen zu veranstalten, möglicherweise Durchsuchungen sogar bei Finanzämtern oder auch Durchsuchungen natürlich bei den unmittelbar Verdächtigten. Das ist seitens der Hamburger Staatsanwaltschaft nie geschehen. Die haben auch auf entsprechende Ersuchen der Staatsanwaltschaft in Köln, sie doch dort mit zu unterstützen, haben die abschlägig reagiert. In Hamburg wollte man nicht gegen Herrn Olearius und gegen Angehörige der Warburg Bank vorgehen.
Was meinen Sie mit wollte man nicht? Das ist doch im Grunde genommen gar nicht eine Frage des Willens. Ist das nicht eine Frage des Rechts?
Ermittlungen müssen natürlich von Hand geführt werden. Und das ist nicht eine Frage des Willens, sondern eine Frage einfach schlichter Entscheidung auf Grundlage bestimmter Fakten, die vorliegen. Hier hatte man aber die Fakten in einer Weise interpretiert, dass man schon vermuten muss, dass auch nicht nur ein Urteil über die Fakten getroffen wurde, sondern auch ein Urteil über das Wollen. Und deshalb muss man mit einer gewissen Skepsis an die Dinge herangehen, wenn man über die Staatsanwaltschaft in Hamburg spricht.
Da stechen Sie in ein Wespennest der Debatte rein. Also Gerichte sollen frei in ihrer Entscheidung sein, Staatsanwaltschaften sind aber weisungsgebunden. Was bedeutet das denn? Wie gut funktioniert denn das deutsche Rechtssystem, wenn es dann politisch wird?
Ja, aber also die Weisungsgebundenheit besteht natürlich bei dem letzten Verantwortlichen. Das ist dann immer der Justizminister oder die Justizministerin. Nur, ich kenne es so, dass die Staatsanwaltschaften schon in der Regel auch unabhängig agieren. Also auch die Staatsanwaltschaft in Köln hat ihre Ermittlungen wegen des Cum-Ex-Skandals doch relativ geradlinig und auch standfest, auch gegenüber Versuchen der Behörden, gegen bei ihnen einzuwirken, durchgezogen. In Hamburg ist es so, dass man nicht unbedingt Weisungen braucht, sondern es gibt auch Erwartungen, die quasi im Wege der Osmose sich mitteilen. Das dürfte hier schon so gewesen sein. Also ich habe ja durchaus auch aktiv mitgewirkt, dass hier in Hamburg der Cum-Ex-Skandal etwas näher beleuchtet wird. Was ich von der Staatsanwaltschaft dann aufgrund meiner Anzeigen zurückbekommen habe, das war so erbärmlich, das würde bei keinem Amtsrichter durchgehen. Aber ich will jetzt nicht dem Mund zu voll nehmen. Es ist wirklich, wenn man es genauer analysiert, ist es sehr, sehr ärgerlich, wie die Hamburger Staatsanwaltschaft hier agiert hat, nämlich gar nicht.
Sie haben Anzeige erstattet. Etwa 4 Wochen später kam dann die Information, dass das nicht weiter verfolgt wird. Sie haben Beschwerde eingelegt und dann ist aber auch nichts weiter passiert.
Es sind komische Gründe. Also es wurde dann angeführt, dass vor allem gegen den Vorwurf, dass Herr Scholz sich keinerlei Erinnerungen mehr erfreut. Das habe ich natürlich beanstandet und habe gesagt, ein solches Gespräch mit einem führenden Vertreter des Bankenwesens Hamburg wird auch der damalige Bürgermeister noch erinnern. Wenn auch in den Grundzügen, das war ja bei Scholz gar nicht. Er hat gar nichts mehr erinnert und behauptete über diese Gespräche, die jeweils wenigstens eine Dreiviertelstunde gedauert haben, es waren 2 allein im Jahr 2016, könne er nichts mehr berichten. Und das habe ich für als unglaubwürdig gehalten und auch so bezeichnet. Und da kam dann von der Staatsanwaltschaft wirklich eine Auflistung all dessen, was der arme Bürgermeister auch nach der Zeit als Bürgermeister, zunächst Bundesfinanzminister und zum Schluss auch Bundeskanzler gemacht hat und was er alles offenbar an Tätigkeiten hatte, die er auch noch zusätzlich erinnern müsste. Da könnte es schon mal passieren, dass man eben solche Gespräche mit einem Hamburger Banker über Steuerhinterziehung in großem Umfang schlicht vergisst. Der Punkt ist der, Scholz hatte ja bei seinen Gesprächen mit Olearius auch ein vorbereitetes Papier in der Hand von einer Assistentin, die ihn schon darauf hinwies, dass die Staatsanwaltschaft aus Köln in Hamburg auch Durchsuchungen veranstaltet hat bei der Warburg Bank. Also das muss schon ein recht schwerwiegender, durch einen Ermittlungsrichter abgedeckter Verdacht gewesen sein. Und so etwas erinnert man ja, wenn einer der führenden Banker unter einem solchen Verdacht steht, wenn man dann noch mit ihm als Bürgermeister ein Gespräch führt, wenn man dann nichts mehr zu erinnern behauptet, das ist nicht glaubwürdig.
Jetzt haben wir ja eingangs Olaf Scholz auch im Ton gehört, nachdem er aus dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Hamburg gekommen ist. Und er hat gesagt, da war nichts, es hat keine politische Einflussnahme gegeben. Er hat sich auch gefreut, dass der Termin so kurz ging. Die Anzeigen sind alle abgeschmettert. Der Olearius-Prozess ist jetzt also auch beendet. Das sieht ganz danach aus, als wenn da nichts Haft bleibt am Bundeskanzler.
Ja, das ist schon alles sehr merkwürdig. Also es gibt auf jeden Fall eine Situation, ein Telefonat, was, ich meine, das war Oktober 2016, Olearius nochmal mit dem damaligen Bürgermeister Scholz geführt hat. Und er hatte ihm zuvor ein 7- oder 8-seitiges Papier, was die Position der Warburg Bank anbelangt, zugeleitet. Da ist jedenfalls unstreitig, dass der damalige Bürgermeister Scholz Herrn Olearius den Rat gegeben hat, sich mit diesem Papier doch direkt an Herrn Tschentscher zu wenden. Tschentscher war damals der für die Finanzen zuständige Senator. Und weshalb dieser Rat gegeben wurde, konnte nie richtig aufgeklärt werden. Aber das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass jedenfalls die Wünsche von Herrn Olearius auch nicht umgesetzt worden sind, aber doch zumindest wahrgenommen und in irgendeiner Weise berücksichtigt worden sind. Mehr kann ich aber so im Moment auch nicht sagen.
Wir reden ja hier über Millionen, aber auch Milliardenbeträge. 2-stelliger Milliardenbetrag steht da im Raum. Wie erklären Sie sich, dass dieses Modell so lange funktioniert hat?
Also man muss dazu sagen, dieses Modell ist ein Produkt von Hanno Berger. Der hat es ja erst entwickelt. Hanno Berger hatte natürlich sehr viel Vertrauensvorschuss, weil er war lange Zeit vorher selber beim Finanzamt in Hessen tätig. Er war zum Schluss der höchste Betriebsprüfer, also in der Stelle eines Regierungsdirektors. Und Das hat natürlich dazu geführt, dass seine Ideen zu quasi einer doppelten Erstattung der Kapitalertragssteuer, die nur einmal vorher gezahlt worden war, obwohl sie absonderlich waren, denn was nur einmal gezahlt ist, kann ja nicht zweimal zurückgeschnitten werden. Die fanden trotzdem großen Anklang, weil es natürlich ökonomisch sehr reizvoll war, dieses Modell. Aber er hatte zunächst wirklich sehr viel Vertrauen genossen aufgrund seiner früheren Tätigkeit bei den Finanzämtern in Hessen. Es gab dann auch einige Befürworter seiner Position, die auch an höchster Stelle tätig waren. Also beispielsweise ein Hartmut Klein, der war über 6 oder 7 Jahre bei einem Institut, die sogenannte Bundesfinanzakademie, die angesiedelt war beim Bundesministerium der Finanzen. Hartmut Klein war dort 7 Jahre lang Dozent. Auch ein Mann, der mit seinen früheren Positionen natürlich Vertrauen erzeugt. Diese Herrschaften haben dann natürlich mit ihrem Modell, was sehr ökonomisch ertragreich war für die Beteiligten, erstmal sehr viel Einfluss gewonnen und auch ein gewisses Vertrauen genossen. Bis man dann irgendwie dann doch auf die Idee kam, das könne ja nicht sein, dass einmal gezahlte Steuer zweimal erstattet wird. Und es dauerte aber wirklich sehr, sehr lange. Also das dauerte bis 2014. Also diese Praxis lief ja schon seit 2007 bis 2011. Das waren die Zeiträume, für die die Warburg-Bank im Moment erlaubt wird. Aber erst im Jahre 2014 gab es die erste klare Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Also vorher haben die Steuerjuristen es geschafft, wirklich in den Köpfen der Beteiligten wirklich nur Wirrnis zu schaffen. Und vor diesem Hintergrund ist auch ermöglicht, dass ein solches Projekt wie das Cum-Ex-Modell sich in diesem Umfang steuerschädlich durchsetzen konnte. Die Beteiligten sind dort überwiegend Juristen, die sich mit Steuerrecht befasst haben, die das Modell als möglich propagiert haben.
45 Minuten am Tag kann der Angeklagte am Prozess teilnehmen. Das reicht nicht, um den Prozess gegen Christian Olearius zu führen. So hat es das Bonner Landgericht entschieden. Das Strafverfahren gegen den früheren Chef der Warburg Bank wurde in der vergangenen Woche eingestellt. Darüber sprachen wir mit dem Rechtsanwalt Dr. Gerhard Strate. Er hatte im Cum-Ex-Komplex auch Anzeige gegen Olaf Scholz erstattet. Herr Strate, herzlichen Dank.
Gerne.